den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Kurden gelten vielen Studien als die weltweit größte Ethnie ohne eigenes unabhängiges Staatsgebiet. Nachrichten über ihre Unterdrückung, insbesondere in der Türkei, und ihr Aufbegehren dagegen kennen die meisten von uns, seitdem sie politisch sozialisiert sind. Dass dieser Konflikt mindestens bis an den Anfang der türkischen Republik zurückreicht, belegt unser heutiger Artikel aus dem Hamburger Echo vom 15. März 1925, der zwar durchaus einige Klischees ventiliert, die vermutlich noch von Karl May inspiriert sind, sich insgesamt aber um eine ausgewogene Berichterstattung über die ausgebrochenen Kämpfe in Südostanatolien bemüht. Aus welchen Quellen der namentlich nicht genannte Autor seine Informationen bezog und wie seriös diese waren, lässt sich nicht wirklich ermitteln. Das, wie er glauben macht, manche Positionen in Bezug auf Fragen von politischer Kultur und Religion in den letzten Jahrhunderten eher die Seiten gewechselt haben, macht ihn in jedem Fall zu einem interessanten Fundstück. Frank Riede hat es sich für uns angesehen.
Der Aufstand der Kurden. Über die neue, noch vor kurzem siegreiche Türkei ist über Nacht eine ernste Krise hereingebrochen, die die Aufmerksamkeit aller Beobachter auf sich zieht. In den Gebirgen des wilden Taurus ist das halbnomadische Volk der Kurden zur Revolte übergegangen und hat in der ersten Phase seines Kampfes beachtenswerte Erfolge erzielt. Die türkische Regierung befindet sich vorläufig durchaus in der Abwehr. Sie hat zwar eiligst ihre Truppen nach den Aufstandsgebieten hindirigiert und hat auch im ersten Gegenstoß die Städte Kaput und Diyarbakir wieder genommen. Im Übrigen aber lauten die Nachrichten wenig erfreulich für die Türkei. Immer wieder meldet der Draht Teilerfolge der kurdischen Revolutionäre und die Aktionen der türkischen Truppen sind noch immer nicht im Gang. Zwar hat das Parlament von Angora den energischen und kaltblütigen Ismet Pascha sofort anstelle des vorsichtigeren Fethi Bey's mit der Regierungsbildung beauftragt und der bisherige türkische Botschafter in Berlin ist als bewährter Heerführer schleunigst an die Kampfstelle berufen worden. Die europäischen Beurteiler der Lage stimmen darüber überein, dass die Machtmittel der türkischen Regierung wohl ausreichen dürften, um nach langen, harten Kämpfen der kurdischen Bewegung Herr zu werden. Aber sie weisen auch darauf hin, dass eine Unterwerfung der kurdischen Stämme seit Bestehen des alten Moslemstaates niemals vollständig geglückt sei. Das Sultanat in Konstantinopel hat die kurdische Frage jahrzehntelang dadurch gelöst, dass es diese fanatischen Bergvölker gegen die Armenier ausspielte. Das Sultanat hat bei diesem Spiel Glück gehabt. Aber jetzt gerät die republikanische Regierung in Angora mit denselben Kräften in Konflikt, die die ehemaligen Herren in Konstantinopel gerufen haben. Diese Kräfte, die Kräfte des religiösen Fanatismus, lassen sich nicht mehr durch ein taktisches Spiel vom grünen Tisch des Kabinetts ersticken. Diese Kräfte brechen jetzt aus. Und mit ihnen bricht aus die Kraft einer frühfeudalen Oligarchie, die sich von dem republikanischen Fortschrittseifer der Angora-Regierung nichts Gutes verspricht. Die unmittelbaren Ursachen des jetzigen Aufstandes sind also dreifach. Einmal der religiöse Hass von fanatischen Gläubigen, die sich gegen die Trennung von Religion und Politik richtet, wie sie von den modernen westlich orientierten Führern der jungen Türkei beabsichtigt ist. Zum anderen wirkt der Hass des armen, aber trotzigen Bergadels gegen den modernen Republikanismus. Schließlich ist es die jahrhundertelang gewohnte Unbotmäßigkeit und nomadische Freiheit, die sich gegen die von Angora aus geplante moderne Staatsverwaltung auflehnt. Reisende, die in den kurdischen Gegenden gut bekannt sind, berichten von den Bewohnern viele interessante Dinge. Nach ihren Mitteilungen handelt es sich um ein an sich stolzes und gesundes Volk, das nur in unwahrscheinlich primitiven Entwicklungsverhältnissen lebt. Die große Masse der Kurden lebt, wie bereits gesagt, nomadisch. Nur ein geringer Teil von ihnen ist auf ärmlichen Berghalden zur Sesshaftigkeit übergegangen und versucht mit Mühe und geringem Erfolg den Ackerbau. Ihre Religion ist streng islamisch, aber gelegentlich mit sonderbaren griechisch-katholischen und persisch-iranischen Glaubensvorstellungen gemischt. Die türkische Regierung wird sich die Frage vorzulegen haben, ob sie einen vollständigen Unterwerfungsfeldzug in den unzugänglichen und furchtbaren Gebirgen des Taurus wagen wird. Falls sie sich zu einer solchen Maßnahme entschließt, wird sie noch geraume Zeit brauchen, ehe sie die umfangreichen und schwierigen Vorbereitungen zu einem solchen Feldzug getroffen hat. Sollte sie indessen auf einen solchen Plan verzichten, so wird sie wohl oder übel den Kurden verfassungsmäßig und legitim eine Art Autonomie zugestehen müssen. In welcher Richtung sie sich entscheidet oder entscheiden muss, lässt sich von europäischem Boden aus schlecht beurteilen. Sentimentalen Erwägungen irgendwelcher Art muss sich der westliche Beobachter durchaus verschließen. Ob einer gefühlsmäßig auf Seiten des Republikanismus oder des Fortschritts steht oder andererseits den Freiheitskampf eines angeblich oder wirklich unterdrückten Volkes bewundert, kann für die Beurteilung der Angelegenheit nicht ausschlaggebend sein. Moralisch werden sich weder die republikanischen Türken noch die feudalen Kurden viel vorzuwerfen haben. Die eine wie die andere Partei will ihren Willen haben, das ist alles. Indessen gewinnt von diesem Gesichtspunkt aus die Angelegenheit einen bedenklichen Charakter für die Türkei. Die Kurden wollen ihren Willen haben. Schön. Ob sie ihn durchsetzen werden oder nicht, hängt von den kriegerischen Erfolgen der Angora-Regierung ab. Aber dass sie überhaupt dazu kommen konnten, eine so aufsehenerregende Demonstration für ihren Willen zu machen, ist und bleibt für die Türken bedenklich. Man muss beachten, dass das Aufstandsgebiet unmittelbar in der Nähe der viel umstrittenen Ölfelder von Mossul liegt und dass die Engländer mit allen Mitteln der List bis jetzt es versucht haben, dies für sie so wichtige Gelände an das ihnen unterstehende Mandatsgebiet des Irak anzugliedern. Die englische Presse verfehlt daher auch nicht, mit fast naiver Offenheit darauf hinzuweisen, dass der kurdische Aufstand eigentlich die von den Türken selbst gewollte Volksabstimmung darstelle. Zitat: Die Kurden erheben sich gegen die Regierung. Der Volksentscheid ist damit gefallen. Die Kurden haben in Massen ihrem Willen Ausdruck gegeben, nicht bei der Türkei zu verbleiben. Zitat Ende. Es hätte dieser journalistischen Offenherzigkeit kaum bedurft, um den neutralen Beobachter zu versichern, dass britische Aktivität unter irgendwelchen Formen hinter dem kurdischen Aufstand steht. Aber die Sache hat noch eine zweite Sache. Das Aufstandsgebiet reicht über die türkisch-persische Grenze hinüber bis an den Urmia-See, und damit werden die Interessen des neu erwachenden persischen Staates erheblich berührt. Der persische Diktator Riza Khan hat voriges Jahr die auf persischem Boden wohnenden Kurden blutig unterworfen. Er wird mit allen Mitteln daran arbeiten, dass der Aufstand der türkischen Kurden das von ihm geschaffene Werk nicht gefährdet. Auf diese Weise könnte sehr leicht eine persisch-türkische Zusammenarbeit zustande kommen, die die an sich schon nahen Beziehungen zwischen beiden Staaten noch verengert. Und eine solche Annäherung könnte wiederum nicht ohne Folgen für das Verhältnis Persien-Russland sein, das seit dem Auftreten Riza Khans mehr als bedenklich geworden ist. So sieht man, dass dieser kurdische Aufstand zu allerlei Verwicklungen und vielleicht Entwicklungen Anlass gibt, die für das weitere Geschick des erwachenden kleinasiatischen Landes von großer Bedeutung sein können.
Das war's von dem todernsten Konflikt, den der deutsche Nachkriegsfilm verarbeitete zu.
Bewundern Sie die schönsten und vielfältigsten Landschaftsaufnahmen, die je in einem unserer Karl-May-Filme zu sehen waren. Abenteuer und Humor, Romantik und harter Kampf.
Lindsay, das wären wollen nicht umsonst, das wilde Kurdistan heißt.
Oh, herrlich, natürlich das wilde Kurdistan. Wunderbar, ich liebe wild.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.